des Holocaust. Vertreibung und Flucht der Volksdeutschen nach Österreich. Teil 1. Die Deutschen. Täter und Opfer.
Am 30. Mai mussten alle Deutschen, das geheißen, alle Deutschen kommen weg, müssen weg, und da sind eben da Frauen und Kinder geholt worden, und auf dem Platz in Altbrünn haben wir uns versammeln müssen und wussten damals eben nicht, was los ist. Also die alten Menschen, die sich nicht haben trennen wollen, die sind auseinandergerissen worden, und wenn sie sich nicht loslassen wollten, dann ist man mit Gewehrkolben, hat man halt nachgeholfen. Und dann in der Frühmorgengrauen sind wir dann losmarschiert.
Im 28. Juni wurden wir dann ausgesiedelt. Also da sind wir nach Nikolsburg ins Lager gekommen und sind dort natürlich zusammengepfercht aus den ganzen Ortschaften. Sind wir nur auf Stroh gelegen, nicht in die Baracken. Und am 4. Juli wurden wir dann einwagoniert und nach Deutschland abgeschoben.
Zu Kriegsende erleben die Deutschen ein böses Erwachen. Nach Naziterror und Judenvernichtung werden sie pauschal zur verhasstesten Bevölkerung der Erde abgestempelt. Die schreckliche Spirale der Gewalt dreht sich nochmals. Heim ins Reich heißt die zynische Umkehr der Hitlerparole. Abschub und Vertreibung treffen Reichsdeutsche, also jene Deutschen aus dem Mutterland, die zu Kriegsende außerhalb von dessen Grenzen lebten, und Volksdeutsche. So werden die deutschen Minderheiten bezeichnet, die zum Teil seit Jahrhunderten in verschiedenen Staaten Europas, vor allem Osteuropas, zu Hause waren. Die grausame Vertreibungs- und Umsiedlungspolitik, welche die Nationalsozialisten 1939 in ganz Europa eingeleitet und beinhart durchgeführt haben, findet ihr kaum minder grausames Pendant. Nun sind die früheren Täter die Opfer.
Die drei Regierungen haben die Frage von allen Seiten erwogen und anerkennen, dass die Überführung der deutschen Bevölkerung und deutscher Bevölkerungselemente, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn geblieben sind, nach Deutschland vorgenommen werden soll. Sie kommen überein, dass alle Überführungen, die vorgenommen werden, auf eine geregelte und menschliche Weise erfolgen sollen.
Soweit der Artikel 13 der Potsdamer Deklaration, mit der die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die UdSSR eine geregelte Überführung der deutschen Bevölkerung aus den Ostgebieten beschlossen. Tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt, Sommer 1945, Flucht und Vertreibung der Deutschen schon lange im Gang.
Vordergründig stellte das natürlich so dar, als wäre eigentlich das Potsdamer Abkommen vom August 1945 das auslösende Moment für die Vertreibung der Volksdeutschen gewesen. Aber natürlich die Hintergründe dieses ganzen Problems liegt natürlich schon im Zerfall der Habsburger Monarchie und in den damals schon bestehenden und in der Zwischenkriegszeit wieder verstärkt aufkommenden Nationalitätenkonflikten. Denn man muss ja sehen, dass ja mit dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie große Gruppen von Deutschen in den neu entstandenen Staaten zurückgeblieben sind.
Brunhilde Scheuringer, Dozentin am Institut für Kultursoziologie der Universität Salzburg, hat sich eingehend mit den Ursachen der Vertreibung auseinandergesetzt. Die Spannungen zwischen den Deutschen und ihren Gastvölkern reichen bis vor 1918 zurück. Der Politiker Hubert Pfoch vermutet,
wird wahrscheinlich die Ursache dort zu suchen sein, wo in der Monarchie natürlich Österreich mit 50 Millionen Einwohnern natürlich die Stammbevölkerung mit Privilegien ausgestattet gehabt hat und Formen der Ausbeutung Selbstverständlichkeit gewesen sind. Nun wird die sudetendeutsche Gruppe, die dort mit 3,5 oder 4 Millionen sich angesiedelt hat, ja dominant gewesen sein und hat jetzt klassenmäßig als Industrienation ihren wirtschaftlichen Einfluss auf die Tschechen ausgeübt, aber auch den politischen. Und die Tschechen haben sich also sowohl gegen beides zur Wehr gesetzt und sind die nationalistischen Dinge dann leider in den Vordergrund gekommen, obwohl es weitgehend Klassenfragen gewesen sind. Und das ist verschüttet, das ist nicht entsprechend gehoben und bewusst gemacht worden. Und wenn es eine Literatur gibt, so gibt es viel zu wenig, die sich damit beschäftigen, um diese Ursachen noch einmal bloßzulegen.
Das ist Ursachenforschung am Beispiel der Tschechoslowakei und der Sudetendeutschen. Die Überzeugung der deutschen sogenannten Stammbevölkerung der Monarchie, dass der Wert deutscher Kultur weit über der Kultur geschichtsloser Völker stehe, war sogar in der Sozialdemokratie verhaftet, die sich um einen Ausgleich zwischen den einzelnen Nationalitäten intensiv bemühte. Diese kulturelle, wirtschaftliche und politische Überheblichkeit betraf natürlich nicht nur Böhmen und Mähren, sondern galt auch für die anderen nicht-deutschen Völker der Habsburger Monarchie. Nach deren Zerfall war eine Umkehrreaktion zu erwarten. Bruno Oberleuter, seit langem in Salzburg verankert, erinnert sich.
Von meinem 11. Lebensjahr an habe ich dann in Werschetz, das ist eine Wein- und Schulstadt im südlichen Teil des jugoslawischen Banats, das Realgymnasium besucht, ebenfalls die serbische Schule. Dazu muss man bemerken, dass die Jugoslawen eigentlich das Königreich Jugoslawien nicht sehr minderheitenfreundlich war. Man hat uns keine Mittelschulen erlaubt, obwohl die deutsche Minderheit in Jugoslawien immerhin 650.000 Seelen ausgemacht hat, allerdings zerstreut in verschiedene Landesteile. Der Hauptteil war in der Vojvodina sesshaft, in Banat, in der Bačka, in Sirmien. Dann waren Streusiedlungen in Bosnien und Kroatien und in Slowenien hat es ja auch einige Minderheitengruppen gegeben.
Und man muss sich eigentlich bei dieser ganzen Thematik fragen, ob eigentlich nicht eben Strömungen im Inneren auch dafür verantwortlich waren, dass diese deutschsprachigen Schwaben, Donauschwaben, Jugoslawiendeutsche für Strömungen von außen anfällig wurden. Also etwa für nationalsozialistische Einflüsse.
Das Ende der Diskriminierung der Deutschen kam 1941. Deutsche, italienische und ungarische Truppen eroberten im Blitzkrieg Jugoslawien. Schon vorher hatten sich übrigens Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Bulgarien dem Drei-Mächte-Pakt zwischen Deutschland, Italien und Japan angeschlossen. Nach der Zerschlagung Jugoslawiens folgte auch Kroatien diesem Beispiel. Bruno Oberleuter.
Wir waren natürlich auch beeindruckt von der deutschen Wehrmacht und vom Einmarsch und von diesen Erfolgen, Blitzsiegen, die damals stattgefunden haben. Kurze Zeit später hat dann der Widerstand der Serben begonnen. Es hat hier einen königstreuen Flügel gegeben und einen Partisanenflügel. Später ist ja dann der Partisanenflügel in die Oberhand gekommen. Und das Ganze ist immer schärfer geworden. Man muss aber objektiverweise dazu sagen, dass, wenn man von der Verursachung der ganzen Misere spricht, dass hier die deutsche Seite den ersten Zug gemacht hat. Mit dem Überfall auf das Land, mit der Massenexekution von Serben, mit der Verschleppung der Juden, über die sich in späteren Berichten kein Mensch mehr aufgeregt hat von der deutschen Führung in Banat. Das war im August 1941. Dann waren Repressalien der Deutschen da und dann sind die Repressalien der Serben gekommen. Das war ein furchtbares gegenseitiges Anrechnen von Gewalttaten, das eigentlich dann im Herbst 1944 den Höhepunkt erreicht hatte.
Nach 1943 war es dann so, mit 21 Jahren mussten wir zu den Ungarn einrücken. Und das ist aufgrund dieses Abkommens zwischen der ungarischen Regierung und der deutschen Reichsregierung, dass also die Deutschen aus Ungarn zu den Waffen-SS einrücken bzw. übernommen werden. Ich bin praktisch dann übernommen von den Ungarn. Ich war bei den Ungarn erst eingezogen, bin dann übernommen worden und habe dann von November 1943 bis Ende des Krieges war ich also dabei.
Der pensionierte Mittelschullehrer Franz Roth, der das österreichische Flüchtlingsarchiv im Salzburger Haus der Donauschwaben betreut, war bei der Florian-Geyer-Division, die, wie er sagt, ausschließlich in Jugoslawien im Kampf gegen die Partisanen im Einsatz war. Brunhilde Scheuringer meint zu der hasssäenden Verstrickung der deutschen Jugend dieser Region.
Und natürlich ein großes Problem war auch die Rekrutierung zur Waffen-SS. Sowohl in Jugoslawien als auch in Ungarn. Sie wurde irgendwie zum Teil als freiwillig, also in Jugoslawien als freiwillig deklariert. In manchen Gemeinden, so berichten jedenfalls die Quellen, war das Ganze mit einem doch erheblichen Gesinnungsterror verbunden, dass man die Leute einfach gezwungen hat, dazu zu gehen. In Ungarn hat man das irgendwie von vornherein legalisiert durch einen Vertrag mit Deutschland.
Ein Schwenk in die Tschechoslowakei. Im 12. Jahrhundert hatten tschechische Könige deutsche Siedler zur Kolonisierung der Randgebiete eingeladen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Gebiet der Habsburger Monarchie einverleibt. Ab 1918 leben die Deutschsprachigen als Minderheit in der neuen Tschechoslowakischen Republik. Konflikte gab es seit eh und je. Seit wann gibt es Hass? Eine gebürtige Znaimerin antwortet.
Ich bitte mir erst, was der Henlein auch sagt.
Der Henlein,
ist. Henlein. Der Henlein, nicht, das war doch, sagen wir so, gegen Hitler zu schon so ein bisschen ein Ding.
Die
und das war dann schon, da ist der Hass dann gekommen. Ich kann mich erinnern, ich bin aus der Schule gekommen, das war im 35er Jahr, da sind wir Walz hier rumgeschmissen gegangen. Und meine Schwester hat einen Freund gehabt, der war bei der Händlerpartei, wir waren bei den Roten. Und wenn wir auf der Ecke zusammengekommen sind, haben wir den mal wegdroschen würden.
Und nun zwei weitere Stellungnahmen zur Entwicklung nach 1918. Die erste stammt von Ivan Medek, einem tschechischen Journalisten, der vor einigen Jahren nach Wien emigrierte. Dolmetscherin ist seine Frau Helena, ebenfalls Dissidentin. Die zweite Stellungnahme kommt von Bruno Rother, dem Sekretär der Sozialdemokraten in Brünn bis 1934. 1938 musste er flüchten, lebte in Schweden, in den USA und seit seiner Pensionierung in Wien.
Československá republika, takzvaná první republika, byla pro Čechy sen.
Die Tschechoslowakische Republik, die erste Tschechoslowakische Republik nach dem Ersten Weltkrieg, war für die Tschechen die Verwirklichung eines Traumes. Die Tschechen sind bis heute überzeugt, dass das Ende dieses Traumes die Deutschen verursacht haben. Konkret die Sudetendeutschen, konkret Henlein. Natürlich ohne Hitler wäre das nicht möglich.
Die Tschechoslowakei wurde gegründet im Jahre 1918 und die Bemühungen der deutschen Parteien, dem damaligen Prinzip jeder Nation einen eigenen Staat Rechnung zu tragen, dadurch, dass also die deutschen Gebiete im Norden an Deutschland angeschlossen werden und im Süden an Österreich, also Nordböhmen, nach Deutschland und Südmähren nach Österreich. Diese Bemühungen schlugen fehl. Es wurde also diese Gebiete der Tschechoslowakei zugesprochen und die schafften einen eigenen tschechoslowakischen Staat. Schon der Name ist ein Hinweis darauf, dass die Deutschen da überhaupt nichts zu sagen hatten. Der Beweis dafür ist, dass also das Grundgesetz des Staates ohne die Deutschen abgefasst wurde, denn damals hat der damalige Staatspräsident Thomas Garrigue Masaryk erklärt, das sind tschechische Gebiete, werden tschechisch bleiben und die Deutschen sind Einwanderer und Kolonisten, die als Gäste bei uns sind und müssen sich also demgemäß auch als Gäste benehmen.
Die erste Reaktion der deutschen Minderheit war die Politik des Negativismus, die völlige Ablehnung durch innerstaatliche Verhandlungen mit den Tschechoslowaken zu einer Regelung zu gelangen. Bei den Wahlen 1925 wurden die sogenannten Aktivisten enorm gestärkt, die eine aktive Teilnahme am politischen Leben verlangten. 10 Jahre konnten die auf Ausgleich und Versöhnung bedachten Gruppierungen die Mehrheit der Sudetendeutschen auf sich vereinigen. Dann kam es bei den Parlamentswahlen 1935 zu einem Erdrutschsieg der neuen, national ausgerichteten Sudetendeutschen Partei des schon erwähnten Konrad Henlein.
Es war große Arbeitslosigkeit im Allgemeinen, aber besonders groß unter den Deutschen. Vor allem in den Randgebieten, die industriell, also auf Export eingestellt waren. Und so kam es also, dass mit Antritt Hitlers in Deutschland die Rüstungsindustrie aufgebaut worden ist und die deutschen Arbeiter, die in der Tschechoslowakei jahrelang arbeitslos waren, dann in Deutschland Arbeit gefunden haben. Und da fand dann eine Umstellung, eine geistige Umstellung der Deutschen statt, die also eine Anlehnung an Deutschland gesucht haben. Das hat also dazu geführt, dass eine deutsch-faschistische Bewegung, die Henlein-Bewegung, einen großen Zulauf gehabt hat und dass diese Bewegung dann von den Nationalsozialisten ausgenutzt worden ist, um den Staat von innen her zu destabilisieren.
Adolf Hitler begann sich erst 1936 für die Sudetendeutschen zu interessieren. 1937 legte Henlein dem Führer brieflich das Schicksal der Sudetendeutschen in die Hände, worauf es Ende September 1938 zum Münchner Abkommen kam. Die Prager Regierung trat unter Druck Großbritanniens und Frankreichs die Sudetengebiete an Nazi-Deutschland ab. Am 14. und 15. März 1939 folgte der letzte Akt. Hitler okkupiert die Tschechoslowakei. Das Protektorat Böhmen und Mähren wird geschaffen. Wie haben zwei sudetendeutsche Frauen, die eine Sozialdemokratin, die andere unpolitisch, diese Ereignisse in Erinnerung?
Ja, da hat sich keiner mehr reden traut und jeder hat geschaut, alles versteckt, die Abzeichen. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat sein Abzeichen ins Radl da in das Gouvernail reingesteckt, dass man es nicht finden tut. Nicht? Das ist alles, was mit der Partei zu tun hat gehabt, ist alles versteckt worden oder verbrannt worden, nur dass man ja nicht auffällt.
Ich war dazu mal ein Kind, ich habe das irgendwie empfunden als, dass die Leute irgendwie sich befreit haben, gefühlt. Ne?
Eine große Zahl sudetendeutscher Antifaschisten hingegen flüchteten oder landeten in den Nazi-Konzentrationslagern. Mehr als 1000 sudetendeutsche Widerstandskämpfer wurden bis 1945 hingerichtet. Welches Schicksal erlebten die Tschechen?
Als es zum Ende der Tschechoslowakischen Republik kam, im Jahre 38, wurden die Tschechen aus den Sudetengebieten, aus ihrem Heim, ausgetrieben. Die Deutschen, die in den Sudetengebieten seit Jahrhunderten mit den Tschechen gemeinsam gelebt haben, haben diese Gebiete für ausschließlich deutsche Gebiete erklärt. Wäre es nicht während des Krieges zu einem sich immer steigernden Terror gegen das tschechoslowakische Volk gekommen, ich meine Lidice und ähnliche Aktionen, wäre es wahrscheinlich auch nicht dazu gekommen, dass der Wunsch aus Böhmen dann kam nach London, die Deutschen als Volk auszusiedeln.
Unter dem Regime vorher haben wir die Tschechen auch zu leiden gehabt, eben unter dem Regime. Und wir haben es zu der Zeit, ich war mich damals nicht so politisch interessiert, ich weiß nur, dass sie dann gesagt haben, sie mussten, viele Junge sind eingezogen worden für Arbeiten, irgendwo verschickt worden nach Deutschland oder nach Frankreich oder ich weiß nicht wohin das damals war und mussten in Munitionsfabriken arbeiten und haben zum Beispiel einige Lebensmittel nicht bekommen, die die Deutschen bekommen haben. Das weiß ich auch nur vom Hörensagen. Und dass das den Hass auch noch geschürt hat. Und als der Krieg zu Ende war und praktisch die Tschechen und die russische Besatzung gekommen ist, also dann haben wir das eben so, dann war alles, was deutsch war und so, war aus und ist verfolgt worden. Ne?
Die Terrorherrschaft der Nazi war unmittelbarer Anlass für die Kollektivrache, die 1945 alle Deutschen ereilte. Als Symbol für die Nazi-Gräuel gilt der Name Lidice. Nach dem Attentat auf den Reichsprotektor Heydrich 1942 wurde unter anderem als Vergeltung das Dorf Lidice ausgerottet. Lidice wurde ein Wendepunkt in der Einstellung zur Austreibung der Deutschen unter den Exil-Tschechoslowaken.
Der Wunsch, die Deutschen auszusiedeln, das war ein Aspekt, dass diese Bewegung, Widerstandsbewegung, irgendwie einheitlich gemacht hat.
Alle nicht-deutschen Parteien standen dahinter. Die Alliierten hatten sich ebenfalls schon lange vor Kriegsende auf die Aussiedlung der Deutschen geeinigt. Im Dezember 1943 vereinbarten Exilpräsident Benesch und Stalin die Vertreibung. Großbritannien und die USA schlossen sich an.
Denn die Vertreibung ist, soweit wir in der Lage sind, es zu überschauen, das befriedigendste und dauerhafteste Mittel. Es wird keine Mischung unter der Bevölkerung geben, wodurch endlose Unannehmlichkeiten entstehen, wie zum Beispiel im Fall Elsass-Lothringen. Reiner Tisch wird gemacht werden.
Das sind Worte, die Winston Churchill im Dezember 1944 im britischen Unterhaus sprach. Angesichts der deutschen Herrschaft auf polnischem Boden und der deutschen Besatzungspolitik in Russland waren Regungen des Mitleids für künftige Opfer der Vertreibung unwahrscheinlich, schreibt der Historiker Wolfgang Benz in dem Buch Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Fischer Verlag 1985. Die tschechoslowakischen Exilgruppen forderten die Aussiedlung der Deutschen, weil ein friedliches Zusammenleben mit ihnen sich als unmöglich erwiesen habe. Die Alliierten sahen nach der Nazi-Diktatur diese Begründung als berechtigt an. Mit Kriegsende wurde das Vorhaben der Vertreibung in die Tat umgesetzt.
Im Radiokolleg hörten Sie heute die Sendung Der Epilog des Holocaust, Vertreibung und Flucht der Volksdeutschen nach Österreich. Teil 1, Die Deutschen, Täter und Opfer. Gestaltet wurde die Sendung von Ruth Lienhardt. Technisch betreut hat sie Wolfgang Fahndner.